Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Aktuelles, Bemerkenswertes und Persönliches rund um den Datenschutz und verwandte Themen.
Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Wir sind heute Gast im Kraftwerk in Zürich und Gast sind wir bei einem spannenden Unternehmen, das heisst Boomerang. Das feiert den 5. Geburtstag plus minus. Über das rede ich mit dem Rafa. Der Rafa ist Gründer und ich glaube CEO von Boomerang. Ja, Rafa, wir wollen natürlich wissen, wer bist du, was ist Boomerang? Weil ich glaube, Boomerang ist ein Unternehmen, das viele sollten kennen, aber noch gar nicht davon wissen.
Erstmal danke vielmals, dass ich hier sein kann, Martin. Toll, dass wir das machen können und zum Jubiläum. Schon quasi so ein Tüpfchen auf dem I. Rafa Lieberwasser, ich bin der Gründer von Boomerang Ideas. Du hast es eigentlich schon angedeutet, Ideas ist ein bisschen rausgeflogen. Wir sind eher beim Boomerang, weniger beim Wortgebrauch Boomerang, sondern eigentlich ist es nicht mehr die ursprüngliche Ideenvalidierung, die wir damals gemacht haben. So ist so quasi die erste Idee gewesen. Und wie das so ist bei Startups, pivotiert man entlang der Bedürfnisse der Kunden. Und jetzt sind wir bei Boomerang und wir sind mittlerweile in der Markt- und Meinungsforschung gelandet.
Also Ideas, auf Deutsch würde man sagen Ideen. Rafa, ich möchte noch mehr über dich wissen. Wir kennen uns schon lange, das kann ich offen sagen, aber du hast im Leben ja nicht nur Boomerang gemacht.
Das ist richtig so. Ja, es hat ein Leben vor Boomerang gegeben. Ich erinnere mich manchmal vage zurück. Ausgebildeter Betriebsökonom, bin dann lange in der Telekommunikation gewesen, in der Strategieberatung. Und gerade in der Strategieberatung hatte ich einen mega tollen Einblick gehabt in diverse Grossbuden. Das war super interessant gewesen. Hat mir aber auch ein bisschen gezeigt, wo die Limiten sind, an was die grossen Buden wirklich arbeiten, und habe gesehen, dass sie alle ein bisschen mit Digitalisierung und Globalisierung und Marktanteil beschäftigt sind und so weiter. Aber irgendwie so die essentiellen Probleme hat natürlich ein Teil das Consulting irgendwo unterstützt und ein Teil ist dann irgendwo im runden Ordner gelandet, sprich im Papierkorb. Und das hat mir so ein bisschen eine Motivation gegeben, zu sagen, hey, ich möchte in die Selbstständigkeit gehen. Also vielleicht noch schnell, um den Bogen schließen. Die Ideenvalidierung ist eigentlich aus der Motivation entstanden, ob ich denn überhaupt den Wechsel machen soll, vom sicheren Angestelltenverhältnis zu der Selbstständigkeit. Und die Ideenvalidierung hat damals Schwarmintelligenz eingesetzt, um Ideen zu validieren, also Facebook und Co., wo man dann hat Bewertungen abgeben konnte. Genau das ist so ein bisschen das Chicken und Egg-Problem gewesen, wo ich dachte, hey, das wäre doch praktisch, wenn ich meine Business-Idee könnte testen. Und schlussendlich ist dann das die Business-Idee, die mich dazu gebracht hat, um überhaupt den Wechsel zu machen. Natürlich habe ich das Produkt noch gar nicht gehabt. Vielleicht war das im heutigen Vibe-Coding-Zeitalter nochmal anders. Aber ich habe dann einfach gefunden, hey, let's do it. Und dann habe ich den Wechsel gemacht. Wobei ich muss sagen, es hat auch noch eine weitere Episode gegeben, nämlich der Fritz, der eine sehr wichtige Rolle spielt. Auch bei Boomerang, mit ihm habe ich zusammen Day 8 gegründet. Das ist eigentlich eine kleine Agentur oder ein Workshop und Trainings und so Consulting-Bude. Also Anfangs Schlusszeichen Consulting, wo ebenfalls zum gleichen Zeitpunkt so ein bisschen den gleichen Gedanken hatte und gefunden hat, hey Rafa, ich glaube, wir könnten etwas zusammen machen. Und dann sind Boomerang und Day 8 so ein bisschen zu der gleichen Zeit ungefähr entstanden.
Sag doch noch, wie der Fritz mit vollem Namen heisst.
Fritz Seidel.
Weil dann kann ich das nämlich in den Shownotes verlinken, wie auch dein LinkedIn-Profil, wie auch eure Website und auch gerne natürlich der erwähnte Fritz. Rafa, ich glaube, als ich dich kennengelernt habe, hat Boomerang im Wesentlichen Social-Media-Plattformen genutzt, um Umfragen durchzuführen. Also ihr habt dort Werbung gebucht und mit der Werbung habt ihr ja Segmente angesprochen, wie man das machen kann mit Social-Media-Werbung. Also man kennt das vielleicht, die Werbung oder wenn man Instagram nutzt, TikTok, Facebook ist damals vielleicht noch viel wichtiger gewesen. Ja, dann haben die Leute quasi geantwortet und ihr habt dann das ausgewertet für eure Kundinnen und Kunden. Also zum Beispiel als Unternehmen habe ich können so versuchen herauszufinden, was denkt ein bestimmtes Zielpublikum zu einem Produkt. Habe ich das richtig im Kopf?
Absolut richtig. Also wir haben eigentlich von Anfang an das Thema Microtargeting, wo eine Komponente ist von der Werbetechnologie, wo man sehr genau kann bestimmte Personen erreichen oder eben ganze Personengruppen oder Altersgruppen und haben das von Anfang an mal austestet, eigentlich damals mehr mit der Idee, um irgendwie Personengruppen, die vielleicht passend könnte sein für eine bestimmte Geschäftsidee, zu erreichen und haben dann einmal in einem kleinen InnoSwiss-Projekt zusammen mit der Uni Zürich gesagt, hey, warum nicht einmal das Ganze stratifizieren, also versuchen, eine ganze Bevölkerungsgruppe, also alle Alters Gruppen, Geschlechter, Grossregionen zu erreichen und die einfach mal so ein bisschen die Sonntagsfragen oder eben die eidgenössischen Abstimmungen mal ein, zwei Fragen zu stellen. Und siehe da, das ist dann gar nicht so schlecht rausgekommen. Und das hat uns dann eigentlich in die Richtung gebracht, wo wir jetzt sind. Einfach gesagt, Markt- und Meinungsforschung, einfach mit einem Twist. Und der Twist ist einfach, dass bei uns die Quellen nicht mehr die klassischen Online-Panels sind, also wenn man von Primärdaten redet, sondern wir nutzen eben das bekannte Format, das wir damals entwickelt haben, in einer massiv hochskalierten Form. Das heisst, wir sind mit dieser Werbung unterwegs, mit Tausenden von Kampagnen auf allen grossen Plattformen, TikTok, Instagram, Snapchat und so weiter. Und verbinden das mit einer klassischen Umfrage. Das heisst, ein, zwei oder mehr Fragen oder mittlerweile sogar 10-20-minütige Umfragen, die mit Leuten derzeit mehrheitlich intrinsisch motiviert dazu bringen, an diesen Umfragen ad hoc teilzunehmen.
Raff, ich schlage vor, wir spielen das mit einem Beispiel durch. Einerseits eure Kundenperspektive. Also, wenn jetzt jemand bei euch Kunde ist, wie erlebt ihr das? Und dann vielleicht, wie das Gegenstück, ich bin Nutzerin, Nutzer bei Social Media, wie begegne ich denn dem, wo euer Kunde wie angestoßen hat? Aber ich glaube, von der Reihenfolge her müssen wir mit euren Kundinnen und Kunden anfangen.
Also ich würde sagen, es gibt so ein bisschen zwei, vereinfacht gesagt, zwei Kundengruppen. Die eine sagt einfach, nachdem vor 10, 15 Jahren der Switch von Telefon- auf Online-Panels stattgefunden hat und man skeptisch war gegen neue Formate oder Methoden, sind wir jetzt wieder so ein bisschen an einem Switch. Meinungsforschende sind sich wahrscheinlich einig, dass Panels, dass es oft nichts Geheimnis ist, dass es Herausforderungen gibt, mit Leuten halten bei diesen Online-Panels. Und eine Kundengruppe ist sicher die, die sagt, hey, ich möchte das ergänzen. Ich möchte einfach noch weitere Stimmen erreichen, nicht nur die, die sich registriert haben bei so einem Online-Panel, sondern auch die, die einfach auf Social Media unterwegs sind und jetzt spontan bei so einer Umfrage mitmachen. Das heisst, im Prinzip ein besseres Sample kriegen. Und solche Kunden, die kommen direkt zu uns dazu, dann sagen wir, gut, wir haben einen Self-Service, wir sind nämlich ein kleines Start-up und 80% von unserem Team sind Forschende oder Data Scientist oder ProgrammiererInnen und wir haben quasi gar keine Möglichkeit zur Beratung. Darum arbeiten wir mit Partnern wie zum Beispiel GFS Bern zusammen, die dann Detail übernehmen. Aber im Prinzip haben wir das Ganze, haben wir ein voll automatisiertes Tech-Tool gebaut, wo die Leute können ihre Umfragen erstellen können, starten und dann verteilt das auf Social Media. Das war also eine Kundengruppe und vielleicht ganz kurz noch die zweite Kundengruppe, ist die, die eigentlich gar nie Marktforschung macht, aber findet, hey, irgendwie ein Boomerang, das tönt pragmatisch, mit Social Media irgendwie neue Stimmen zu erreichen oder Stimmen, die man sonst nicht erreicht, stratifiziert. Das heisst, man versucht wirklich alle Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Und die kommen meistens einfach ohne Erfahrung für eine Umfrage und so weiter. Und für die haben wir, ja, im Zeitalter von GenAI haben wir natürlich auch einen Agent oder einen Co-Pilot quasi, wo man dann einfach die Hypothese, die man herausfinden will, teilt. Dann erstellt es möglichst unbiased die Survey und dann tut man wieder Start.
Die zweite Kundengruppe kenne ich aus eigener Erfahrung. Wir haben für Datenschutzpartner mal über euch eine Umfrage gemacht, wie das ist mit diesen nervigen Cookie-Banner. Und das hat also hervorragend funktioniert. Also für mich überraschend gut funktioniert. Weil eben, du hast die Online-Panel erwähnt. Also das bedeutet ja, Online-Panel, eben, man registriert sich irgendwie. Also ich bin als Person interessiert, bei diesen Umfragen mitzumachen. Und es denke mir noch logisch, wenn man sich dort registriert, ja, ist man vielleicht ein bisschen speziell veranlagt, nicht?
Ich würde sagen, man kann es sich ganz einfach vorstellen. Wir sind nicht in einem Raum mit diversen Gästen und vielleicht können die aufstrecken, wo wir in einem Panel registriert sind. Dann, okay, ja, etwa 10% vom Raum. Ich glaube, die Quote ist sogar ein bisschen tiefer. Das heisst nicht, dass nicht alle Altersgruppen, Geschlechter und so weiter können repräsentiert sein. Aber es ist schwierig, das abzudecken. Und natürlich gibt es gewisse, die einfach keinen Bock haben, das zu machen, verständlicherweise. Und dort springen wir ein.
Ja, ich habe fast den Verdacht, das sind die gleichen Leute, die noch das Telefon abnehmen, wenn eine unbekannte Nummer auf dem Display ist. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen böse. Eben darum hat man ja vom Telefon auf das Online-Panel gewechselt und jetzt ist da wie Fortsetzung. Du hast auch den Namen GFS Bern erwähnt. Das ist ja ein sehr renommierter Brand. Also wenn man jetzt die Abstimmungssonntag und die Wahlen verfolgt, dann ist das ja immer das, was man dann sieht, zumindest beim SRF.
Absolut, das ist quasi der Goldstandard. Und wir sind da durch eine strategische Partnerschaft auch dazugekommen und sie machen ihre Entscheidungen unter anderem auch, indem sie auf ein Sample von Boomerang schauen.
Jetzt noch gegenseitig, Benutzerin oder Nutzer, eben Social Media, wie begegne ich euch? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht das? Also es ist eine Werbung.
Absolut, es ist plain and simple eine Werbung, die in deinem LinkedIn-Feed quasi als Post erscheint. dort schaffen wir mit ganz einfachen Botschaften, wie deine Meinung zählt, mit Köpfen von Menschen und so weiter. Oder auch allfällig mit dem Thema, um was es geht, um die Leute gerade direkt zu rekrutieren, thematisch. Dann klicke ich da drauf und dann öffnet sich schon die Umfrage. Es gibt andere Formate, die deutlich integrierter sind auf Snapchat. Hat es wirklich Knöpfe, wo man direkt kann abstimmen kann über die verschiedenen Fragen. Man kann sich das vorstellen wie ein Instagram-Sticker-Poll, wo vielleicht die einen oder anderen kennen. Also die Idee ist wirklich, dass man so ein bisschen die Freude von Social Media, der positive Teil, da gibt es, dass man die auch wieder in die Surveys bringt und das Spielerische von der Meinung abholen. Dass man das auch nutzen kann, um Meinungen sichtbar zu machen, die derzeit eben nicht mehr so sichtbar sind.
Du hast jetzt LinkedIn erwähnt, Snapchat, Insta. Was unterstützt ihr sonst noch?
TikTok, Facebook. Wir sind in vertiefter Integration für WhatsApp. Also auch Messaging-Kanal ist etwas, was extrem spannend ist. Unabhängig davon, ob wir jetzt viele bei der ganzen Bevölkerungsgruppe erreichen, aber das kann natürlich gerade geopolitisch auch sehr, sehr spannend sein, um jetzt auf Telegram irgendeine gewisse Gruppen zu erreichen und so weiter. Und schlussendlich sind wir ein Facilitierer. Wir versuchen, möglichst in dem standardisierten Sample-Format den Zugang zu ermöglichen zu unseren Kundinnen und Kunden, die uns entweder Umfragen schicken oder das eben gerade selber machen.
Im Moment ist logisch immer kein grosses Thema. Du hast erwähnt, dass sie am Agency setzen. Oder vielleicht aus Nutzersicht ist es vielleicht ein Chatbot, der hilft, so eine Umfrage zu erstellen. Wie geht es dort weiter in diesem Bereich, gerade von der Marktforschung und von diesen Umfragen?
Also neben den so Hygienefaktoren, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht natürlich, diverse Automatisierungen, also neben den heuristischen Automatisationen, die wir in unserem Tool haben, haben wir eigentlich vor knapp 4 Jahren ist GPT 3.5 rausgekommen und da ist uns schnell klar geworden, das hat Potenzial für Synthese. Ist mir damals noch ein bisschen belächelt worden und wir haben das dann einfach so ein bisschen als U-Boot gefunden, hey, wir tun so ein Duplikat von Boomerang, einfach das gleiche Prinzip, dann mal schauen, was passiert eigentlich, wenn du ChatGPT dir gleich vorstellst. Und das war natürlich zuerst noch gut und schlecht gewesen. Plus natürlich immer die Verifizierung, du machst das super am Ende. Und jetzt, 3,5 Jahre später, mit zuerst so ein bisschen Teilzeitforschung, nebst dem ganzen Produkt, das wir ja sonst hatten, ist das mittlerweile ein essentieller Bereich geworden, wo wir auch Forschung machen mit der Uni Basel und Johns Hopkins und 2 Forschungspartner, die GFS Bern und die SBB, wo es darum geht, das Optimum aus Mensch und Synthese zu identifizieren. Und das machen wir eigentlich, indem wir verschiedene Sprachmodelle testen auf die Genauigkeit, wie sie eben Antworten beantworten, mit verschiedenen Trainingdaten, indem wir sie ad hoc die Daten verbessern mit unserem privilegierten Social-Media-Zugang. Das haben eigentlich wirklich nur wir. Stimmt, Meta hat Facebook und so weiter, aber wir haben quasi wirklich, bei uns kann das LLM quasi entscheiden, ich möchte jetzt genau auf Snapchat den Teenager erreichen zur Validierung von dem Punkt und dann kann das LLM quasi hypothetisch, jetzt vereinfacht gesagt, das extrapolieren und es genau das Resultat geben. Das ist alles eine Hypothese. Da haben wir ein InnoSwiss-Projekt am Laufen, ein 2,5-Jahre-Projekt, wo ich erwarte, dass wir nächsten Sommer etwas hoffentlich Brauchbares rausbringen. Es kann auch sein, dass wir sagen, das geht nicht. Wir validieren das natürlich auch entlang von der eidgenössischen Abstimmungen zum Beispiel. Das heisst, wir haben wirklich harte Validierung. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Ausblick. Und der Status quo ist, dass wir die volle Synthese, also wirklich in ungefähr 10 Minuten eine Simulation von der ganzen Schweiz, auf irgendeine Frage oder auf eine ganze Survey. Und dort ist doch schon einiges passiert. Sind wir bei eigentlich spannenden Resultaten, die schon indikativ brauchbar sind.
Also wenn man das zu Ende denkt, irgendwann brauchen da nicht mehr die Menschen, die auf die eine oder andere Art und Weise Fragen beantworten.
Das glaube ich nicht. Also ich glaube vor allem, das Sprachmodell, die werden ja trainiert auf menschliche Daten und da hat es immer mehr nicht-menschliche Daten. Das heisst, irgendwo muss der Mensch hineinkommen. Und so frei nach Pareto glaube ich, dass wahrscheinlich bei 80% Korrelation irgendwo der Deckel ist bei der Synthese. Wir sind aktuell bei einem ausgesuchten Kontrollsample bei 83% oder 0,83 Korrelation. Also wir haben das schon durchbrochen. Ich glaube aber, dass es nicht mehr viel weiter wird gehen bei der vollen Synthese. Und das heisst, jetzt kommt eben das, was die Forschung so interessant macht, dass man eben das Optimum aus beiden findet. Also, dass man sagt, 80% Mensch und 20% Synthese oder umgekehrt oder etwas dazwischen. Ich glaube, das ist die Zukunft.
Zum Schluss erlaube ich mir, ein bisschen den kritischen Hut aufzusetzen. Du hast jetzt ganz viele faszinierende Sachen erzählt, zumindest für mich faszinierend. Aber Jetzt gibt es sicher auch Leute in diesem Publikum, die finden, okay, Social Media Plattformen, Meta, Daten, es geht irgendwie um Politik. Das hat offensichtlich auch eine heikle Seite.
Absolut. Und das sind wir uns von Anfang an bewusst gewesen. Wir sind natürlich auch aus einer anderen Zeit. Cambridge Analytica war damals noch nicht so weit entfernt gewesen, wie es jetzt war. Und vor allem eben Microtargeting hat einen sehr schlechten Ruf gehabt. Und darum haben wir gefunden, hey, wir wollen irgendwie aus dem etwas Gutes machen, indem wir den Zugang zu Social Media so standardisieren und eben versucht haben, auch versucht, den so preislich zu optimieren. Dass man quasi, das ist jetzt so ein bisschen das Startup-Lingo, Demokratisierung von der Marktforschung, ein bisschen können vorantreiben. Aber du hast natürlich recht, eben Social Media Plattformen, erstens mal hast du dort einen Bias, du hast einen Social Media Bias, auch wenn man muss sagen, eben ein Großteil von der Bevölkerung, ich glaube, 90% von der Schweizerinnen und Schweizer sind auf Social Media, weltweit ist das ein riesengroßer Anteil. Aber eben, du hast das Thema Social Media, du hast die ganze Politik ultra polarisiert. Wir haben eine Wahnsinnsverantwortung auch, wir sind uns die bewusst. Wir nehmen das sehr, sehr ernst. Und ich muss auch sagen, ich nehme es genauso ernst, um haben wir eigentlich von Anfang an mit dir zusammen geschafft. Also bevor wir uns kennengelernt haben, habe ich eigentlich von dir, wo ich in der Zeitung gelesen habe, gefunden, hey, mit dem muss ich zusammenarbeiten, wenn es um digitale Themen oder Daten im digitalen Raum geht, müssen wir uns irgendwie können so optimieren, dass es eine Zukunft hat. Oder wir haben von Anfang an auf Datenminimalismus gesetzt, also einfach möglichst wenig Daten. Das ist entgegen vom damaligen Zeitgeist gewesen, wo man einfach mit Big Data einfach mal alles geschürft hat und das hat sich massiv, massiv gelohnt für uns. Ich glaube, wegen dem sind wir überhaupt noch da, weil wir einfach gelernt haben, mit ganz wenigen Daten zu arbeiten. In der Zwischenzeit sind Social Media Plattformen berechtigterweise reguliert worden und haben immer mehr Daten weggenommen. Und diverse Geschäftsmodelle sind da einfach plötzlich vom Scherbenhaufen gestanden. Und wir glücklicherweise nicht, weil einfach unsere Datenbasis so klein war und auch irgendwie so fair, dass wir quasi approximativ anonymisiert geschafft haben und so irgendwie dort durchgekommen sind. Und das sieht eigentlich nach einer guten Zukunft aus.
Letzte Frage für heute, Rafa. Quasi die Frage bei einem Bewerbungsgespräch. Wo siehst du Boomerang in 5 Jahren?
Danke für die Frage. Ja, wie sehe ich Boomerang in 5 Jahren? Passend natürlich zu unserem Jubiläum. Ja, ich hoffe natürlich, dass wir irgendwo unser Format können so etablieren, dass wir wirklich den Zugang können allen ermöglichen können. Das heisst, irgendwie von Studentin bis zur Grossbude, dass wir eine Qualität haben und wirklich kann sagen, hey, ich kann jede Person auf dieser Welt erreichen in einem Format, wo weder schädigend ist für die Person noch ungenau und somit irgendwo kann dazu beitragen, dass die Polarisierung, die wir in der Welt teilen haben, vielleicht ein bisschen geringer ist, weil wir vielleicht so ein bisschen die dahinterliegenden Gründe von einer Meinung vielleicht noch transparenter und klarer können darlegen.
Das ist doch wunderbar. Rafa, vielen Dank. Hast du dir Zeit genommen?
Danke, Martin.
Haben dir Datenschutzplauderei gefallen? Wir freuen uns über deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Rückmeldung.